Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Never-Ending-Story.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Social Media und Influencer Marketing Podcast von Style Ranking. Mein Name ist Franziska und ich habe wieder einen spannenden Gast heute in unserer Podcast Lounge hier in Düsseldorf. Herzlich willkommen, David Völler.
Hello, hello.
Hi, schön, dass du da bist. Wir beide haben lange um einen Termin gekämpft.
Sehr lange, ja.
Uns hat das Pech etwas verfolgt, aber jetzt bist du da und ich freue mich, dass du gleich ein bisschen aus deinem Job und deinem Arbeitsalltag erzählen wirst. Du bist Künstlermanager, das kann man glaube ich schon sagen, Inhaber einer renommierten Agentur, All Impact, mit 3 Standorten, hast du eben berichtet. Und bevor wir so richtig einsteigen, würde ich aber gern ein kleines Kennenlernspiel mit dir spielen. Da muss jeder hier immer einmal durch.
Okay.
Und zwar würde ich dir einen Satz vorlesen und du beendest den einfach.
Okay.
Ich habe gegründet, weil
ich schon immer selbstständig sein wollte.
An Social Media fasziniert mich das,
es unheimlich vielfältig ist und man die Möglichkeit hat, sich selbst zu verwirklichen.
An Social Media nervt mich das,
es zu viele Menschen gibt, die sich hinter Fake-Accounts verstecken, um andere Menschen zu beleidigen und somit einfach nur Bad Vibes verbreiten.
Ich bin richtig gut darin,
Netzwerke aufzubauen und neue Kontakte zu schließen.
Mein liebstes Social Network ist
Instagram.
Oh, ich hatte fast LinkedIn gedacht.
Da können wir später nochmal drüber sprechen.
Solltest du merken für uns. Andere Menschen schätzen an mir
definitiv meine Menschlichkeit.
Wenn ich einen Digital Detox brauche, dann
stimmt etwas nicht mit mir.
Okay, also niemals ausschalten das Handy.
Ich bin grundsätzlich der Typ, ich brauche keinen, also nicht viel Urlaub. Ich werde nach 3 Tagen im Urlaub gefühlt verrückt. Das kann ich vielleicht noch verbessern im Laufe meines Lebens, aber ja.
Okay, passend dann dazu, meine Bildschirmzeit beträgt.
Da muss ich sagen, die ist wahrscheinlich, also ich nutze das Handy viel in meinem Arbeitsalltag. Klar, ich brauche es viel, weil auch unheimlich viel über WhatsApp läuft oder Slack. Das nutze ich auch am Handy. Aber ich sitze tatsächlich ja sehr viel vorm Rechner, ob es jetzt stationär ist oder ein Laptop, iPad unterwegs. Aber auf jeden Fall im zweistelligen Bereich wird es schon sein, definitiv, ja. Mhm.
Mein liebstes Reiseziel ist?
Schwierig, weil es sehr, sehr viele tolle Orte gibt. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann für immer New York.
Okay. Und wäre ich nicht Agenturinhaber geworden?
Wäre ich dennoch selbstständig? Aber ich weiß nicht genau was, weil ich viele Dinge gerne mag. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal ein sehr schönes Restaurant zu haben. Vielleicht wäre ich auch ganz anders statt Social Media mehr in den Sport damals gegangen, hätte mich da selbstständig gemacht. Aber definitiv selbstständig. Das war immer das Ziel und ja.
Das. Ich denke, über Sport werden wir gleich noch reden, weil ihr da ja in eurer Agentur auch einen Zweig aufgemacht habt.
Ja.
Aber vielleicht, um jetzt einmal so richtig einzusteigen, nimm uns doch mal mit durch deine wichtigsten Stationen. Was hast du gemacht? Was musstest du vor allen Dingen lernen, um jetzt heute beruflich das tun zu können, was du tust?
Ich war schon immer sehr medieninteressiert und damals in meiner Jugend, ich arbeite ja jetzt heutzutage mit sehr, sehr vielen jungen Menschen zusammen, ich war immer sehr medienfasziniert, TV, alles was so rund um RTL, aber auch so generell Medien, Zeitungen, Interviews mit prominenten Persönlichkeiten führen, das hat mich immer interessiert, besonders im Sportbereich, weil ich natürlich eine hohe Affinität zum Fußball habe. Und dementsprechend das für mich immer ein sehr großer, auch persönlicher Anreiz war. Ich bin dann zum Dumont Verlag gegangen. Da gab es damals die Möglichkeit, wenn man sich für den Beruf des Journalisten interessiert hat, halt eben einzusteigen, reinzuschnuppern. Und ich bin da sehr, sehr schnell vorwärts gekommen im Verlag. Und genau wie ich es eben in der Fragerunde schon gesagt habe, ich bin einfach so, das war schon immer so bei mir, dieser klassische 24-7-Typ, wenn ich mich für etwas begeistere, dann kann ich mich da einfach nicht bremsen. Und dann habe ich damals beim Dumont Verlag für den Express angefangen, zunächst mit simplen Artikeln, ersten kleinen Interviews, die waren am Anfang überhaupt alle nicht spannend, aber um das abzukürzen, ich habe das dann wirklich einige Jahre gemacht und dann hatte ich das, was ich wollte, von Bastian Schweinsteiger über Sylvester Stallone, Dirk Nowitzki, wirklich super, super spannende, coole, tolle Leute getroffen, an tollen Orten gewesen und da fing das auch schon tatsächlich an mit Social Media für mich. Also da gab es diesen Begriff Social Media noch gar nicht. Da war YouTube so die klare Nummer eins. Jeder hat ja dann angefangen, irgendwie Videos hochzuladen von 20 Minuten bei YouTube. Und was gab's da? Ape Crime und weiß ich nicht mehr, wie sie alle heißen. Habe ich natürlich auch viel konsumiert und bin tatsächlich auch selber mal aktiv geworden. Das kann ich sagen, weil man davon einfach nichts mehr findet. Okay. Und,
wirklich nicht?
Ja, ich guck nachher nochmal nach. Aber habe tatsächlich so selber ein kleines eigenes Format gehabt und habe damals beim Verlag auch gesagt, es gab früher mal Express TV und das hat aber damals schon keiner geguckt. Und da habe ich gesagt, ey, wir müssen viel mehr im Internet machen, da passiert richtig was. Und du kannst dir vorstellen, wie das dann halt so ist. Man ist mit in jungen Jahren motiviert und dir sagt dann halt erstmal eine deutlich ältere Person so, ja, so funktioniert der Job aber nicht und dieser kleine Hype da, ne, wir sind ein erfolgreicher Verlag, ja, wir wissen alle, wie es heute läuft.
Ja.
Und es war aber tatsächlich so, dass ich dann über die Jahre auch dieses Express TV tatsächlich selber produzieren und moderieren durfte. Ich war auch irgendwann mal bei Center TV, kleiner regionaler Spartensender, wo ich eine Morgensendung hatte, sehr undankbar für mich, weil ich bin grundsätzlich eine Nachteule und ja, der erste Job, den ich da hatte, war dann morgens um 5 zu moderieren. Das war ein bisschen schwierig. So hat alles angefangen. Mhm. Und das war einfach wichtig für mich. Medien, das hat mir schon ein Netzwerk gebracht, das ich auch teilweise heute immer noch nutze und nutzen kann. Mhm. Ich habe super viel Erfahrung gesammelt, allein durch dieses ganze Unterwegssein, Leute kennenlernen, aus verschiedensten Bereichen. Auch von wirklich Geschäftsführern, die schon eine unfassbar starke Karriere hinter sich haben oder vorzuzeigen haben, bis hin einfach zu klassischen normalen Jobs. Aber da halt einfach gelernt, auch mit Menschen zu kommunizieren. Und das hat mir einfach ein breites Spektrum mit auf den Weg gegeben, das mir auch heute immer noch hilft. Und ja, irgendwann, es wuchs dann alles, YouTube, dann kamen die Blogger, Instagram, das hat alles Form angenommen. Ja, und dann hat irgendwann meine Stunde geschlagen, weil ich habe irgendwann keine Lust, kein Interesse mehr gehabt beim Verlag, weil es alles dann doch sehr eintönig war und es gab zu viele Einschränkungen, eben nicht diese Selbstständigkeit, die ich immer haben wollte. Ich bin absoluter Freigeist und natürlich halte ich mich an Regeln und akzeptiere Rangordnungen, aber wenn du mich fragst, ist es mal vorgekommen, dass ich vielleicht etwas nicht akzeptiert habe und zum Chefredakteur gegangen bin? Ja, kann sein. So, ja. Ich nehme Dinge auch gerne selber in die Hand, ob ich immer alles richtig gemacht habe. Man ist vielleicht auch schon mal zu energisch oder zu motiviert, aber nie irgendwie was Schlimmes gemacht. Und vor allen Dingen, worauf ich sehr stolz bin, ist, dass der Herr Kreitz damals, der Chefredakteur vom Express, sich darauf eingelassen hat, was ich vorgeschlagen habe. Und ich habe natürlich eine Standpauke vom Ressortleiter bekommen, weil ich ihn übergangen habe. Die konnte ich aber gut aushalten, weil ich ja wusste, ich bekomme, was ich möchte.
Okay, also ich höre eine gewisse Resilienz daraus. Ja. Dann hast du gegründet. Mhm. Wenn du heute so auf die ersten Monate zurückblickst, was waren Sachen, wo du dir vorgestellt hast, wie dein Leben aussehen würde und wo du heute denkst, mein Gott, hatte ich eine völlig falsche Vorstellung von. Ja. Was waren so die größten Punkte in Bezug darauf?
Naja, also erstmal, die Gründung war gar nicht so einfach. Als ich mich 2015 damit beschäftigt habe, einen Businessplan geschrieben habe und mich auf meine bis dahin sehr schmalen Erfahrungswerte berufen habe, kann ich auch offen sagen, dass dieser Businessplan damals abgelehnt worden ist und dass man in meinem Vorhaben der Unternehmung mir gesagt hat, ich solle doch ich habe doch tolle Qualifikationen, ich soll doch was Sicheres machen. Mhm. Also so das Typische, und habe dann eben keine Fördermöglichkeiten bekommen. Das war schon mal das Erste, dass es hier also für mich hieß, okay, was und wie viel habe ich eigentlich gespart? Und damit musst du loslegen. Mhm. Damit ging's los. Und damit ging's los. Ich habe dann bin losgezogen auf die Berliner Fashion Week und bin mit den ersten Creatern, wie man heute sagt, ins Gespräch gekommen und habe gemerkt, dass es hier wirklich einen unheimlichen Bedarf gibt an Managementleistung. Und das war etwas, was mich von Anfang an fasziniert hat, worauf ich riesen Lust hatte und was ich auch machen wollte. Zudem gab es zu dieser Zeit auch nur sehr wenige, aber dafür sehr große Managements, die unheimlich viele Karteileichen in ihrem Portfolio hatten. Dann gab es die ersten großen YouTuber, die sich rausklagen wollten, weil sie auf einmal gemerkt haben, hey, hier wird richtig Geld verdient, aber nicht ich werde hier bezahlt, sondern mein Management wird bezahlt. Und da waren die ersten Learnings und so habe ich ja von Anfang an bis heute, was immer noch nicht durchgängig in der Branche üblich ist, angefangen mit einem einfachen Konzept, was auf Vertrauen, Loyalität, natürlich arbeiten wir in einem Geschäft zusammen und natürlich geht es auch um Geld und ich möchte auch Geld verdienen, definitiv, ganz klar. Aber es war damals so, dass ich gesagt habe, hey, ich gründe ein Management, ich sehe was in dir, ich hätte auf jeden Fall Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Bei mir kann jeder innerhalb von 4 Wochen gehen, der nicht zufrieden ist, weil wenn jemand mit der Arbeitsleistung nicht zufrieden ist, dann macht es einfach keinen Sinn auf Zwang. Das ist auch nicht meine Mentalität und ich habe keine Erwartung. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass wenn das funktioniert, dass wir als Team funktionieren, dass wir uns gemeinsam voranbringen und so habe ich damals angefangen und das hat sich durchgesetzt.
Wenn du jetzt einen Creator oder eine Creatorin unter Vertrag nimmst. Mhm. Was müssen die mitbringen, damit die für dich interessant sind und damit du auch das Gefühl bekommst, okay, wir können hier eine Weile zusammen gehen und irgendwie an einem gemeinsamen Ziel arbeiten?
Über die Jahre hat sich das natürlich komplett gewandelt. Mhm. In meinen Anfängen habe ich mit, in Anführungszeichen, ganz kleinen Leuten zusammengearbeitet, wobei man da auch sagen muss, in meinen Anfangszeiten waren halt Größenordnungen wie 200.000 Follower auf Instagram, das war krass, das war heftig, ne? So, wow, hast du das geschafft? Das war eine ganz andere Zeit. Und im Verhältnis gesehen, die ersten, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, hatten 30, 40, 50.000 Follower. Und so ging es aber nun mal los. Mhm. Und was müssen die heute mitbringen? Klar, wir sind über die Jahre gewachsen und deutlich größer geworden, was sich aber nie geändert hat. Und das ist mir das Wichtigste. Ich muss etwas in den Leuten sehen und auch mein Team muss etwas in den Leuten sehen. Für mich ist immer das A und O die Persönlichkeit. Natürlich sind Follower und Reichweite wichtig, aber sie sind nicht essentiell. Das Wichtigste ist für mich, und ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht, wir möchten etwas in der Person sehen, die Person ins Zentrum stellen, anhand ihrer eigenen Interessen agieren und nicht irgendwie fremdgesteuert sein durch diverse Anfragen oder sonstige Möglichkeiten, sondern du musst dich selber verwirklichen. Du musst die Menschen erreichen, die sich in dir widerspiegeln oder die sich in dir wiederfinden, damit wirklich eine Bindung und eine Beziehung entsteht. Und deswegen war ich von Anfang an, natürlich freue ich mich riesig, wenn Leute durch die Decke gehen und wenn wir erfolgreiche Leute haben, aber ich verbinde Erfolg nicht mit der Anzahl der Follower. Mhm. Und da rede ich mir immer ein bisschen einen Wolf, weil das immer so das Phänomen ist, weil ich das auch heute, Thema LinkedIn zum Beispiel, immer noch lese, viral gehen. Mhm. Es geht nicht nur um dieses Viralgehen, es geht nicht nur um Wachstum. Es ist wirklich wichtig, dass eine Bindung entsteht zwischen Creator und der Community. Und wenn du nur am Wachsen bist, hast du als Creator gar nicht mehr die Möglichkeit, eigentlich zu verstehen, welche Leute folgen mir, was sind eigentlich deren Interessen, was ist eigentlich der Grund, warum die mir folgen. Wenn du nur darauf aus bist zu wachsen, dann bist du ja nur in diesem Modus drin und läufst viel schneller Gefahr, dich irgendwelchen kurzweiligen Trends hinzugeben und du stichst aber nicht mehr heraus. Wenn du aber was zu erzählen hast und du hast Persönlichkeit, deswegen ist das für mich das A und O, dann musst du das nutzen. Mhm. Was nicht ausschließt, dass man natürlich auch mal einen Trend mitnimmt, natürlich, aber nur auf Dauer oder irgendwelche Gewinnspiele. Nein, machen wir. Also möchte ich nicht.
Vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um mal so ein bisschen deine Creators kennenzulernen. Vielleicht kannst du mal von 2, 3 erzählen, die ihr gerade betreut und was die für dich so besonders machen.
Ja, ich fange mal jetzt mit Sita an. Mhm. Wir arbeiten jetzt etwas über 3 Jahre zusammen. Sie ist gestern Mama geworden.
Glückwunsch an der Stelle.
Ja, freut mich auch sehr. Und was es so besonders macht, ist, das ist auch wieder das klassische Beispiel, das, was ich eingangs gesagt habe, dieses Vertrauen. Weil Sita ist eine Persönlichkeit, die schon unfassbar lange aktiv ist. Er hat in 2012 mit YouTube angefangen.
Wahnsinn, also, da gab es Instagram noch nicht mal, ne?
Genau. Ja, genau. Also wir sind eigentlich so parallel, ohne dass wir uns natürlich kannten, gestartet. Und einige Jahre später hat es uns dann zusammengeführt. Sita macht einfach aus, sie ist eine Persönlichkeit. Sie ist in Anführungszeichen freie Schnauze. Sie macht ihr Ding. Und sie ist das perfekte Beispiel dafür. Sie hat jetzt dieses Jahr ihre 2. Kollektion zusammen mit Guido Maria Kretschmer rausgebracht. Sie war eine der ersten und ich glaube bei Möbel Höffner definitiv die erste, die nicht irgendwie eine Möbelecke zusammengestellt hat, sondern wirklich eigene Kollektion von Wohnzimmer über Schlafzimmer später im Verlauf, die unfassbar erfolgreich ist, die mittlerweile einen eigenen Brautladen zusammen mit ihrer Schwester Lea, die ja auch bei uns im Management ist, hat, die im TV zwischen Tülle und Tränen zu sehen ist. Und wir haben ganz klein miteinander angefangen. Also als wir angefangen haben, das ist einfach nicht mehr zu vergleichen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen nichts, um Gottes Willen, weil sie hat einiges auf die Beine gestellt und geleistet. Und dass wir das gemeinsam aufgebaut haben, ja, das ist einfach wunderschön. Und genauso ist es Milane zum Beispiel. Das ist auch etwas, was mich besonders froh und auch stolz macht. Ich habe Milane damals, in Anführungszeichen, das ist ja auch noch nicht so lange her, was sind das, 2, 2,5 Jahre. Ich habe sie schon länger beobachtet, muss man wirklich sagen, eigentlich ein Wahnsinn. Diese Zeit hat man heute gar nicht mehr. Du kannst nicht mehr ein halbes Jahr Leute beobachten. Die haben da mindestens in der Zeit ein Management und je nachdem, wo sie gelandet sind, auch schon 2 in 6 Monaten verbraten. Ich fand sie von Anfang an klasse. Sie hat nie gesprochen, sie hatte aber eine tolle Bildsprache. Und manchmal ist es einfach ein Gefühl. Ich kann dir aber auch sagen, ich lag auch schon mit meinem Gefühl komplett daneben. Das ist auch so. Und das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe immer den richtigen Riecher. Das gehört auch einfach dazu. Und ich habe Milane dann damals angeschrieben, eingeladen. Sie kam auch mit ihrer Familie und haben uns in Köln besucht. Und was ich da einfach so schön fand, dass wir von Anfang an, oder das hat es von Anfang an einfach gemacht. Man lernt, weil sie ist ja auch jung, dann das darf man auch nicht vergessen. Und gerade auch jetzt bei der jüngeren Generation finde ich es auch wichtig und habe ich es auch ganz gerne, dass die Familie uns kennt, mich kennt. Auch für mich ist es wichtig, dass ich so ein bisschen die Background-Informationen habe, um einschätzen zu können, wie auch jemand aufgestellt ist. Weil gerade die jungen Leute brauchen auf unterschiedliche Art und Weise einfach eine Betreuung. Und dann weißt du, okay, da brauchst du ein bisschen mehr, da brauchst du ein bisschen weniger, ohne da jetzt jemanden irgendwie eine Unfähigkeit zu unterstellen, sondern einfach nur, damit wir auch wirklich das als Management leisten und darstellen, was wir leisten sollten. Und Milane hatte dann, als sie bei uns war, 68.000 Follower, als sie unterschrieben hat bei Instagram. Und natürlich bin ich jetzt nicht so vermessen und sage, hey, durch uns, das Management, ist sie jetzt so durch die Decke gegangen mit ihren Followern, weil das ist natürlich ihr Content. Aber was ich ihr von Anfang an gesagt habe, ich sehe unheimlich viel in dir. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass du richtig durch die Decke gehst. Und ich habe damals offen und ehrlich gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Follower, aber ich glaube total an dich. Und ich sehe wirklich was, und das war auch so. Und ich hatte einfach richtig Lust, da durchzustarten mit ihr. Und mir war auch wichtig, das hatte ich ja auch gesagt und auch der Familie, hey, du schreibst über, weil gesprochen hat sie ja nicht, du schreibst auch über dein Glauben. Ich finde das super und das war und ist ja etwas, was immer noch rar ist heutzutage. Ja. Und ich habe ihr von Anfang an gesagt, behalt das auch bei. Mir war wichtig, dass sie von Anfang an weiß, wir sind jetzt nicht dieses Management, okay, wir schustern dich jetzt zu mit Beauty, Lifestyle, Fashion, wie auch immer. Natürlich, wenn das dein Traum und dein Wunsch ist, setzen wir uns dran. Aber bleib du selbst. Und ich glaube, das ist einfach so das perfekte Beispiel, dass es funktioniert. Es ist gefragt und es gibt eine riesen Community dafür. Und das ist top. Jessie Blugray, auch ganz toll, die bei uns in der Academy gestartet ist, die ich vor auch etwas über 2 Jahren gegründet habe. Genau aus dem Grund, was ich eben gesagt habe, dass es halt mittlerweile so viele, und sorry, aber das sage ich jetzt auch so, wie es ist, in Anführungszeichen Managements gibt, die einfach nur auf Talent-Phishing aus sind, schauen, oh, okay, da ist vielleicht was zu holen oder was zu machen und eben das schnelle Geld. ihren Kanal gesehen, unfassbar kreativ, auch ein ganz, ganz tolles und liebes Mädel. Und ja, ist jetzt mittlerweile schon einige Zeit auch im, Anführungszeichen, im richtigen Management, nicht mehr in der Academy. Und entwickelt sich fantastisch. Mhm. Ja.
An der Stelle ein kurzer Hinweis. Milane war ja auch bei uns im Podcast.
Ja.
Ne, und hat dort auch über ihren Glauben gesprochen. Wir verlinken das nochmal in den Shownotes, wer das nochmal anhören will. Sehr hörenswert auf jeden Fall, wie sie da ihren Werdegang auch so ein bisschen nachzeichnet. Wenn jetzt Talents auf euch zukommen, du hast gerade schon erzählt, da sind die Eltern manchmal noch involviert. Das ist ja, wenn man so als halbwegs, ich meine, so richtig erwachsen fühlen wir uns wahrscheinlich alle nicht, aber wenn man so ein bisschen erwachsenes Leben spielt, dann haben die Eltern da eigentlich ja nichts mehr zu suchen. Mhm. Und jetzt steigen da aber Leute ins Business ein, wo das eine Rolle spielt, weil die einfach noch so jung sind. Ja. Was erwarten die von euch? Was erwarten auch die Eltern von euch? Also warum entscheidet sich ein Künstler oder eine Künstlerin für eure Managementagentur?
Ich fange mal mit den Eltern an, weil man das kurz machen kann, denn die meisten wissen ja gar nicht, was da abgeht oder abgehen könnte. Ja, das ist so. den meisten geht es, glaube ich, darum, erstmal festzustellen, okay, was sind denn das jetzt da für Leute? Was ist denn das für ein Management? Was machen die bitte? Und so ein bisschen Hintergrundinformation, weil es selbstverständlich ist, dass die meisten einfach noch nicht den, also es wird immer mehr und immer besser. Ich glaube, mittlerweile wissen sehr, sehr viele Menschen, was durch Social Media möglich ist, welche Art von Karrieren man aufbauen kann, was das auch natürlich monetär mit sich bringen kann, aber oftmals eben auch noch nicht. Und da geht es eben darum, eben zu vermitteln und einen ersten Einblick zu geben von unserer Seite aus. Und das ist mir persönlich auch einfach sehr wichtig, dass wir unsere Historie vor allen Dingen auch zeigen, dass wir etwas haben, wo wir erfolgreich darstellen können, hey, das und das haben wir schon gemacht, so und so arbeiten wir mit den Leuten hier in unserem Portfolio zusammen. Und die Erwartungshaltung, die ist eigentlich in der Regel relativ simpel, weil die Leute wollen, dass für sie gearbeitet wird, dass man am Start ist. Und das ist aber auf beiden Seiten die Erwartungshaltung. Die habe ich auch. Es muss auf Augenhöhe sein, das ist das Wichtigste. Es muss eine offene, fließende Kommunikation sein. Das ist das Allerwichtigste in diesem Job. Du musst einfach am Start sein. Es muss aber auch klare Regelungen und Zeiten geben, in denen man nicht kommuniziert, weil dieser Job sonst einfach sehr, sehr fordernd sein kann oder auch zu fordernd. Das ist definitiv ein Job, den nicht jeder machen kann, gerade was das Talentmanagement angeht. Und da gibt es auch, jeder Art ist es anders und da gibt es Unterschiede. Und da kann ich auch ganz offen sagen, das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Mhm. Also jemand mit Mitte 20 oder auch 30 und darüber hinaus kann auch in Anführungszeichen, das ist auch nicht negativ gemeint, aber kann sehr, sehr anstrengend sein, weil der Tagesablauf aber vielleicht auch ein ganz anderer ist. Ne? Manche haben Familie, Kinder kommen dann erst dazu, sich abends zu melden. Das heißt dann nicht, dass sie sich deswegen bewusst spät bei uns melden, um uns zu ärgern, sondern weil es einfach nicht anders geht. Und dementsprechend die Erwartungshaltung ist oder sollte für beide Seiten sein, dass wir als Management natürlich das Richtige vermitteln, dass wir in der Lage sind zu erkennen, was ist das für eine Person, was kann man hier machen und wie kann man mit den Kanälen arbeiten, mit der Person arbeiten, um das erfolgreich zu gestalten und um Wachstum zu erzielen und natürlich auch eine Positionierung auf dem Markt. Darauf kommt es an, dass die Erwartungshaltung, aber wie gesagt, das ist auch unsere eigene Erwartungshaltung.
Wenn du dir jetzt so im Schnitt mal das Skillset anguckst von Creators, gern auch die sich vielleicht bei euch vorstellen oder was du so aus der Branche mitbekommst, was würdest du sagen, sind Fähigkeiten, die echt, wo man sagen kann, da läuft's, das funktioniert mittlerweile, das haben alle mitbekommen, dass das klappen muss? Und was sind Fähigkeiten, wo du vielleicht immer noch die Augen rollst und denkst, also Leute, das müssen wir langsam mal auf die Kette kriegen, damit wir hier alle vernünftig arbeiten können?
Ja, definitiv die Kontinuität des Contents, so das ist das A und O. Wichtigste Regel sollte sein, dass persönlich oder der eigentliche Content, der Alltagscontent sollte mehrheitlich vorzufinden sein, als dass es Werbekooperationen sind. Mhm. So, das ist das eine.
Und denkst du da, dass es läuft? Also ist es gegeben oder?
Ach, das ist ganz schwierig. Weil es gibt halt solche und solche, also wir finden beides. Wenn wir jetzt speziell danach suchen würden, würden wir halt 100 Beispiele finden, wo wir sagen, top, die machen das super. Wir würden aber auch noch viel einfacher 100 Beispiele finden, wo es eben nicht so super ist. Also nein, natürlich Was aber auch einfach daran liegt, nicht jeder hat die Möglichkeit, das ist immer so, egal ob es im Leistungssport ist, so ist es auch bei Artists oder auch in der Musik, es gibt einfach diese überragenden Talente, die extrem erfolgreich sind. So, und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und da musst du vielleicht auch nicht 30 Tage Werbung machen, weil dir reichen auch 5, 8 Werbeblöcke und du kommst auf ein extrem gutes Budget oder hast halt eben auch die Möglichkeit, viel besser zu separieren. Ne? Grundsätzlich solltest du ohnehin immer nur das machen, was du machen möchtest und wozu du stehst. Wir sprechen ja immer von der sogenannten Authentizität. Das ist ja, glaube ich, eins der meist missbrauchtesten Wörter in Zusammenhang mit Influencern. Ja, ist tatsächlich so, weil viele sagen es und da muss ich aber auch ganz klar widersprechen, weil nein, es gibt genug Leute, da endet die Authentizität beim Preis. Mhm. Ja? Und deswegen, also das sind auf jeden Fall Kompetenzen, die noch fehlen. Aber ja, es gibt wunderbare Beispiele und ich glaube, es wäre jetzt unfair, nur ein paar hervorzuheben, aber die Branche an sich hat erheblich dazugelernt in den vergangenen Jahren und wenn du nicht professionell wärst oder bist, dann kannst du auch nicht erfolgreich sein. Mhm. Und es kann aber auch oder ist, finde ich, nie einseitig. Also, oder sagen wir anders gesagt, sind Creator und das dazugehörige Management beide maximal professionell, dann hast du natürlich auch deutlich bessere Möglichkeiten und Chancen durchzustarten, als wenn nur eine der Seiten. Mhm. Weil lässt du es als Creator schleifen, dein Management zieht vielleicht alles ran, was interessant ist, aber du gehst nicht zum Event, du lädst die Kooperation nicht hoch, du lässt mal wieder einen Kunden sitzen oder wie auch immer und gibst da nicht die nötigen Infos oder Insights zum Beispiel zurück und es entsteht einfach kein Fluss in der Arbeit, es ist kein runder Ablauf, dann wird es nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite, wenn du als Creator mehr motiviert bist als dein Management, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Mhm. Also so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Wie geht ihr mit dieser Rolle um, wenn jetzt ein Creator im Worst Case sagt, ach, keine Ahnung, ich habe das verballert, ich habe das nicht gepostet, I don't know, und ihr habt mir das sowieso auch falsch weitergeleitet. Ihr seid ja als Talent-Management-Agentur manchmal vielleicht in einer ähnlichen Position wie wir als Influencer-Marketing-Agentur. Man kriegt es auf jeden Fall von irgendeiner Seite immer auf den Deckel. Also wenn was nicht läuft, dann ist auf der einen Seite der Kunde oder die entsprechende Agentur und auf der anderen Seite der Creator. Also man ist irgendwie immer in einer schwierigen Position. Wie geht ihr damit um? Ist es so, dass du, oder vielleicht noch spannender, wie gehst du persönlich damit um? Kannst du das gut so, ja, okay, komm, reg dich auf, aber jetzt gucken wir mal weiter, kannst du es gut wegsortieren oder ist es was dich schon auch irgendwie tangiert und was mit dir macht, dass du immer diese Pufferfunktion hast?
Zwei Sachen vorweg. Ich krieg es gar nicht mehr unmittelbar mit, weil ich nicht mehr in diesem operativen, täglichen Geschäft drin bin. Und wenn ich es mitbekomme, natürlich nervt mich das. Ich muss aber sagen, kann sagen, wir haben eine sehr niedrige Fehlerquote, ohne das jetzt über uns selber, über den grünen Klee zu loben, aber wir haben ja auch sehr kleine Teams. Kleine Teams im Sinne von, wir haben eine hohe 1-zu-1-Betreuung und mittlerweile sind wir so weit, dass wir pro Artist-Managerin, wenn es nicht eine 1-zu-1-Betreuung ist, dass es nur noch 2 Talents gibt, die zu betreuen sind. Es gibt eine Ausnahme, das liegt aber daran, dass es einmal ein Ehepaar ist, das macht also schon 2 Personen aus. Und noch eine weite Creatorin, da könnte man also sagen, es sind 3, ich will hier nichts Falsches sagen. Wir haben eine sehr niedrige Fehlerquote. Ja, aber ich glaube, da ist immer die Sache des Wies. Also postet jetzt ein Creator oder eine Creatorin mal etwas und vergisst einen Rabattcode oder vergisst etwas in der Caption, dann ist das ärgerlich, aber es ist ja kein Grund, deswegen auszuflippen. Das kann man ja korrigieren, anpassen. Gut, TikTok-Caption lassen wir jetzt mal ausgeklammert, da ist es nicht so einfach, aber das kommt vor. Und man muss ja auch sagen, wir stehen ja, ihr jetzt als Marketingagentur oder auch generell mit Kunden, das ist ja immer ein sehr guter Austausch, eine sehr gute Kommunikation und da ist es dann auch nicht so, also man kennt sich, man weiß, wie gearbeitet wird und wenn mal was ist, dann gibt man halt kurz was durch, weil es kommt genauso auch von der anderen Seite, das ist genauso ärgerlich, aber von der anderen Seite wird genauso mal was umgeschmissen, hey, wir haben nochmal den Code geändert oder doch nochmal eine Änderung im Upload kurz vorher und der Content ist aber schon gedreht und eigentlich ist gar keine Korrekturschleife vereinbart, aber das ist ja dann auch eine Sache und das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt so das erste Jahrzehnt in dieser Branche hinter uns. dass wir hier auch alle an einem Strang ziehen. Denn wir brauchen diesen Austausch, das Miteinander. Und deswegen, du hast gesagt, ich frage dich jetzt persönlich, ich muss das persönlich herauslassen. Ne? Klar, über manche Dinge ärgere ich mich, ich fluche auch schon mal, aber das mache ich mit mir aus und ja, bei meinen Leuten, also bei meinem Team, sowieso. Ich habe ein super Team, ich bin sehr, sehr happy und ich glaube, unser Team ist auch, oder mein Team ist auch sehr happy mit den Artists, die sie haben. Deswegen alles gut.
Ich höre wieder die Resilienz ein bisschen raus. daran so ein bisschen anknüpfen. Ich habe tatsächlich vergangene Woche mit meiner Kollegin Christina eine Podcast-Aufnahme gehabt und wir haben über das Thema Verlässlichkeit gesprochen im Influencer-Marketing und was das für einen großen Stellenwert hat, dass man sich auf die Creators und auf die Agenturen eben verlassen kann. Wenn du dir davon so ein bisschen den Status quo anguckst, würdest du sagen, das funktioniert schon ganz gut. Eigentlich kann man sich untereinander gut aufeinander verlassen. Oder gibt es da aus deiner Perspektive so Stellschrauben, wo du sagst, ah, das würde ich mir vielleicht von den Agenturen, von den Marken mal auf die Perspektive geguckt wünschen, da könnte man noch was optimieren in der Kommunikation?
Ja, das ist gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt. Ich glaube, es mangelt noch ein, oder nicht nur ein bisschen, sondern es mangelt definitiv noch ein an der Transparenz. Mhm. Denn für uns zum Beispiel ist es, wir wissen, dass unsere Creator in ihrer täglichen Arbeit unfassbar busy sind mit ihrem Content. Trotzdem hat man aber keinen Überblick, wie sieht eigentlich der Tagesablauf bei jedem Einzelnen im Detail immer aus. Mhm. Genauso ist es auch, vor kurzem hatte ich auch mit einer auch noch jüngeren Creatorin ein Gespräch, die mich dann irgendwann mal gefragt hat, was sind das eigentlich immer für Meetings, die ihr da habt? das ist ein super Beispiel, das zeigt halt einfach noch so diese Unerfahrenheit, zeigt mir aber auch, und das weiß ich auch, dass Creator, das ist dann schon oftmals noch ein Altersding, gar nicht mal einschätzen können, was macht eigentlich so ein Management den ganzen Tag. Also da ist es auch wichtig, von unserer Seite aus zu kommunizieren, dass sie wissen, ja, wir sitzen hier nicht am PC oder am Laptop, am Handy und warten, bis mal eine E-Mail reinkommt. Mhm. Das sowieso nicht, weil wir schon versuchen, sehr, sehr proaktiv zu arbeiten. Aber dieses Gegenseitige und das Verständnis für ein Miteinander, da gibt's auf jeden Fall noch generell in der Branche super, super viel zu tun. Da sind wir auch wieder beim Thema LinkedIn. ja, da muss man auch sagen, du wirst es ja auch schon einige Zeit sehen und das ärgert mich halt wirklich. Da werden halt Dinge in den Raum gestellt, wo ich mir denke, und genau so funktioniert es doch nicht. Mhm. Genau so arbeiten wir doch nicht. Das ist mir wirklich ein Dorn im Auge. Deswegen, ich muss mir aber auch Mühe geben, ich will da ja nicht als Miesepeter rüberkommen, weil das bin ich überhaupt nicht. Bin wahrscheinlich einer der lockersten und entspanntesten Menschen überhaupt. Aber die Arbeit ist mir einfach sehr wichtig und die nehme ich sehr ernst. Da verstehe ich dann auch tatsächlich wenig Spaß. Da bin ich einfach dafür, dass wir viel offener miteinander reden. Mhm. Nicht nur über diese ganzen Good Cases, was so mega gelaufen ist und wow, wir sind die geilsten. Ja, okay, mag sein. Haben wir ja auch, wo du dir denkst, was für ein Hammer-Erfolg. Aber lasst uns doch auch bitte mal offen darüber sprechen. Was hat nicht geklappt? Woran hat das gelegen? Mhm. Und da kann ich aber auch sagen, wir haben Agenturen, und nicht wenige, mit denen wir monatlich mittlerweile Gespräche haben, einfach Updates, die sagen uns, was bei ihnen gerade ansteht mit Kunden, mit möglichen neuen Kunden. Wir sagen, was wir vorhaben mit unseren Artists, geben ein bisschen einen Ausblick. Deswegen, das ist schon alles sehr, sehr professionell, aber ja, da wird über die Jahre definitiv noch mehr gehen.
Ja, das ist interessant, weil Christina ist eigentlich fast auf den gleichen Punkt am Ende gekommen. Sie hat auch gesagt, wir müssen ehrlicher und transparenter miteinander sein. Und Man neigt ja oft dazu, Dingen so einen perfekten Anstrich irgendwie zu geben. Und das sehe ich ähnlich wie du auf LinkedIn. Also da hat man manchmal das Gefühl, selbst eine Fuck-up-Story muss toll sein. Ja. Und irgendwie, also selbst das Unperfekte wird dann so perfekt inszeniert, dass man auf jeden Fall ein tolles Learning aus dem Scheitern hat. Mhm. Manchmal scheitert man ja auch einfach nur, ohne dass man daraus was Positives ziehen kann. Ja. So, das stimmt schon. Das ist, ist echt,
ja, oder
echt ein Problem.
Oder ich sehe auch, dass Creator bewusst auf LinkedIn platziert werden, mit einem eigenen Account. Da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, ist, offensichtlich werden sie dann überhaupt nicht an die Hand genommen, weil ich sehe, sie posten auf LinkedIn nahezu eins zu eins das, was sie in ihren Social-Media-Kanälen posten. Vollkommen falsch. Komplett falsch. Und ich sehe es jetzt bei einigen, und ich bin ja sehr gut vernetzt bei LinkedIn und auch in diversen Gruppen drinne und krieg dann natürlich mit, wenn Creator, Creatorinnen zerrissen werden. Und das tut mir dann auch irgendwie leid, weil ich mir denke, du weißt gar nicht, was du dir hier gerade mit dem Content kaputt machst, weil du sprichst hier eine andere Zielgruppe an. LinkedIn ist nicht die Altersklasse von unter 20 bis vielleicht Mitte 20, sondern wir haben hier wahrscheinlich 30, 40 plus vertreten. Und das sind Leute, die gucken genauer hin, die mit dem Wording gar nicht vertraut sind, weil die sich in einer ganz anderen Umgebung eben befinden. Mhm. Und da werden so viele Fehler gemacht. Mhm. Ich meine, mir kann es ja egal sein, so es sind jetzt keine Leute von uns, aber das ist halt etwas, und da sind wir auch wieder beim Thema Management und welche Erwartungen darf man haben. Kommt eine Creatorin zu mir und sagt, hey David, ich möchte auch auf LinkedIn durchstarten, dann kann sie das sehr gerne tun, aber dann muss ein klares Handbuch her, wie das da läuft. Da muss erstmal die Aufklärung her, okay, das ist die und die Plattform, die funktioniert so und so, da müssen wir eine andere Sprache an den Tag legen. Natürlich soll das echt sein und es sollen deine Worte sein, aber die Ansprache muss anders sein. So einfach ist es.
Das ist ein spannendes Thema mit den Plattformen. Merkst du, dass sich da, ich sag mal, auf Kundenseite was bewegt? Also du hast Sita eben angesprochen, die ja auch im Fernsehen vertreten ist. Ja. Ne? Dann eine Creatorin wie Milane ist bei Insta super erfolgreich, aber TikTok, ja noch krasser bei TikTok. Ja. Ne? Ja. Und jetzt gibt's Leute, die bei LinkedIn unterwegs sind. Wir haben Creators, die Pinterest für sich entdecken. Ja. Und da natürlich noch mal eine andere Form von Popularität aufbauen. Mhm. Ich glaube, vielleicht gerade auch übers TV ist immer noch was, Absolut. Was so VIPs macht irgendwie. Anders, dann hat man nochmal einen anderen Status, als nur ein Creator zu sein. Wie ist da der Austausch mit den Marken? Honorieren die das? Wollen die das? Oder glaubst du, das ist gar nicht so allumfassend notwendig, dass man jeden überall platziert, sondern manche funktionieren auch einfach, wenn sie nur auf TikTok gut sind?
Ich glaube, die Kurzfassung ist, du musst nicht ins Fernsehen gehen, um erfolgreich zu werden. Die Zeit ist vorbei. Mhm. Also da haben wir ja jetzt genügend Beispiele für. Milane, Sita, also Milane zum Beispiel. Sie muss ja nicht mehr ins Fernsehen gehen. Muss man auch wieder differenzieren. Natürlich bringt das auch nochmal eine andere Zielgruppe und Reichweite mit sich. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Das schon. Aber es ist jetzt halt nicht das Kriterium wie damals, dass man sagt, du musst unbedingt ins Fernsehen gehen, weil du sonst stagnierst oder nicht mehr weiterkommst. Social Media hat eine solche Präsenz eingenommen und das wird ja mehr werden. Das wird ja definitiv nicht mehr weniger sein. Vielleicht werden die Plattformen andere sein, definitiv, weil immer mal was dazukommt, switcht. Das habe ich ja selber miterlebt über die Jahre von YouTube über Blog, Instagram, Snapchat haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben Twitch heute noch nicht erwähnt, ja. TikTok. Ne? Das sind eben all diese Sachen, da haben wir noch nicht einmal von TV gesprochen. Und TV wird sicherlich immer seine Relevanz haben, definitiv. Und wenn Milane jetzt zu mir sagt, ich will aber unbedingt mal ins TV, da müssen wir aber natürlich auch ganz klar sagen, ja, welche Formate sind denn da? Also sie war ja, also natürlich, sie war jetzt auch schon im TV zu Interviews, genau. Aber zwingend notwendig ist es nicht. Und bei Sita, es ist natürlich auch eine Sache der Sinnhaftigkeit. Sie hat zusammen mit Lea den Brautladen aufgemacht. Ja, zwischen Tülle und Tränen ist natürlich perfekt. So, und für die ist es aber natürlich auch perfekt, dass sie eine Creatorin haben, die Reichweite mitbringt, weil natürlich die Follower sich das auch anschauen und sagen, ich habe deinen Laden wieder gesehen, weil nicht alle haben es logischerweise bisher geschafft, den Laden mal persönlich zu sehen, oder manche sind auch schon verheiratet und werden halt dort nicht mehr aufschlagen für ein Brautkleid. Ja, ist doch toll. Also sorgt auch nochmal für Bindung. TV wird weiterhin seine Relevanz haben, definitiv, aber zwingend erforderlich ist es nicht. Kommt aber natürlich, muss ich auch nochmal ergänzen, auf den Bereich an. Wir haben natürlich auch Leute, die ja nur noch bewusst ins TV gehen. Bachelor, Bachelorette, Love Island und weiß ich nicht was alles. Ich war jetzt im Fernsehen, ich werde ein paar Wochen gespielt. Übrigens, das ist mein Instagram-Kanal. Ja. Will ich auch gar nicht negativ werden, weil wir haben ja
wieder ja auch ganz gut funktioniert, muss
definitiv
man sagen,
eben ja? Und wir haben ja, ja selber auch Leute, mit denen wir arbeiten, die die von Love Island, Bachelor, Bachelorette und sowas kommen. Genau, aber da muss ich auch nochmal dazu sagen, sehr viele natürlich auch, die das auch nochmal damals, also Jesse und Nick zum Beispiel bei uns, da war das noch gar nicht so, dass man das automatisch genutzt hat für den Social Media Kanal. Und da waren auch die Reichweiten danach gar nicht mal so krass stark. Das hat sich schon verändert. Umso schöner, dass sie sich all die Jahre gehalten haben.
Ja, das macht dann den Unterschied, wer das wahrscheinlich schafft, dann
ja.
Also klar, das gibt einen Aufmerksamkeitsboost, aber du musst danach, muss schon was kommen,
ja,
ne, damit eben du das halten kannst. Ich glaube, das beste Beispiel ist wahrscheinlich, weiß nicht, Steffi Giesinger, Lena Gerke und so, die haben das natürlich par excellence gemacht.
Einmal durchgespielt.
Gezeigt, wie es funktioniert.
Ja.
Und da wirft es ja auch so ein bisschen die Frage auf, wer da wen beeinflusst. Ne? Also klar, macht TV Social Media Stars, aber es gibt Formate, wer weiß denn sowas und so, also nicht despektierlich gemeint, aber eher eine ältere Zielgruppe, wo aber eben auch auf einmal eine Pamela Reif sitzen und ein Julienko mit seiner neuen Freundin und so, also die sich dann ganz gezielt die Leute holen, um vielleicht ein jüngeres TV-Publikum auch wieder zu erreichen.
Genau,
ne?
Zum einen das und auf der anderen Seite ist es natürlich, und das meinte ich eben da mit dem Beispiel, wenn ich sage, eine Milene kommt zu mir, möchte sowas machen, ja natürlich, das macht auch Sinn. Nur es ist halt immer die Sache, was macht man, ne? Und dass man da nicht hingeht, weil man kann natürlich auch mit TV, je nachdem, was für ein Format es ist, seine Karriere ruinieren.
Ja, das stimmt.
Auch schon gesehen. Ja, fast hätte ich was gesagt, aber ich habe mir heute Name-Dropping verboten.
Okay. Ja. Werde ich nicht dabei unterbrechen. Wenn
nein, um Gottes Willen, nein, also das ist ja dann auch, also sowieso nicht nicht böse gemeint. Ich würde auch nicht über jemanden schlecht reden, der nicht mit am Tisch sitzt. Ich wollte eigentlich nur viel mehr ein Beispiel geben für jemanden, der sich jetzt aber mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung findet und sein TV-Fauxpas auf oder ausarbeitet. Ja.
Okay. Wahrscheinlich ein paar Zuhörende denken jetzt, ich habe eine Idee, wovon du redest.
Definitiv.
Das ist ja ein totales Thema dann auch vom Schutz der Karrieren, ne? Also ein Fehltritt, ein Shitstorm, eine unbedachte Äußerung kann ja wirklich super ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Und wenn sich so ein Erfolg so wahnsinnig schnell hochdreht in so ganz jungen Jahren. Also ich habe mit Milene tatsächlich auch darüber gesprochen, über dieses Thema Fehlerkultur, weil die frühen 20er, überhaupt die 20er sind ja eigentlich dafür da, Fehler zu machen. Und die machen die meisten von uns nicht vor einer Öffentlichkeit von über 1 Million Menschen, die das mit angucken. Und dann kann man Fehler machen und dann passiert gar nicht so viel. Und wenn man das natürlich in der Öffentlichkeit macht, ist die Fallhöhe eine ganz andere. Und vielleicht kannst du einmal sagen, wie ihr als Management mit sowas umgeht, wie ihr eure Talents schützt davor, dass sowas nicht passiert und dass sie trotzdem ihre jugendliche Leichtsinnigkeit, die man ja auch haben muss und soll in dem Alter, nicht so ganz verlieren.
Beratung, miteinander sprechen und natürlich, weil wir greifen ja nicht in den alltäglichen Content ein. Und wenn man da irgendwie was Gravierendes sieht oder sehen würde, dann musst du natürlich auch, ich habe auch Beispiele im Kopf, weil es das natürlich auch schon mal gab. Nie etwas Schlimmes jetzt im Sinne von, dass mal jemand die Beherrschung verloren hat, da anfängt irgendwie wen zu beleidigen oder sonst irgendwas. Aber wie du auch schon gesagt hast, und das ist ja auch wichtig, man muss ja auch mal Fehler machen und man muss auch Fehler machen dürfen. Deswegen Shitstorm, sage ich dir ganz ehrlich, sehe ich mittlerweile, also je nachdem, was es ist. Klar, wenn jetzt komplett daneben haust, dann ist natürlich nicht gut. Wenn es aber, weil wir haben auch mittlerweile diese Instagram-Polizei, die von Leuten, die gefühlt nur darauf warten, sich wieder auf etwas zu stürzen und ihren tristen Alltag damit zu positiv zu gestalten, wenn sie bei anderen was Negatives reinbringen. Das ist dann wahrscheinlich auch eher leichter gesagt, wenn wir sagen, okay, da müssen wir jetzt durch, weil natürlich ist das für die Person, die es betrifft, ein unschöner Moment. Und natürlich versucht man da dann auch gegenzuwirken, mit, je nachdem, was es ist, hat man halt unterschiedliche Möglichkeiten, etwas zu machen. Wovon ich grundsätzlich immer abrate, ist, gar nicht erst anfangen, sich für irgendwas zu rechtfertigen. Hatten wir auch mal den Fall mit einer Creatorin, die eine Kampagne für etwas sehr, sehr Sinnvolles, wirklich sehr, sehr Sinnvolles gemacht hat. Dafür aber einen Shitstorm kassiert hat, weil es, das war so 50-50 in der Gesellschaft betrachtet, ein gesundheitliches Thema. Mhm. So, da kann man vielleicht denken, worum es sich handelt. So, und es war eine tolle Kampagne, die Sinn gemacht hat und die aber dann mehr oder weniger kurzfristig, und da waren auch Top-Creator dabei, das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber das Ausmaß des Shitstorms war verrückt. Und da hat man auch mal wieder gesehen, und das war auch nochmal, was ich in der Schnellfragerunde zum Beispiel genau damit meinte, Menschen wissen zum Teil gar nicht, was sie mit ihren Worten anrichten oder anrichten können. Und das ist etwas, was mich extremst aufregt, wo wir auch mit den Plattformen sehr regelmäßig drüber im Austausch sind. Leider scheint es hier, also klar, es gibt Möglichkeiten, dass gewisse Worte etc., Symbole, Zeichen gesperrt werden können, dass sowas gar nicht erst erscheint, aber es gibt ja immer noch viel zu viele Möglichkeiten, Wege und Mittel, diese ganze Negativität loszuwerden. Und da muss man wirklich ansetzen. Und klar, wenn aber jemand mal eine Verfehlung hat, dann ist es unsere Aufgabe, da natürlich sofort auch drüber zu informieren. Also das kann ja auch mal unwissentlich, hatten wir auch schon den Fall. Das ist einfach richtiger Inhalt, wirklich komplett richtiger Inhalt, aber es war in dem Fall einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort, unglücklich. Da bin ich aber nicht sauer, weil ich genau weiß, das hat die Person nicht extra gemacht. Ich weiß auch genau, was sie meint, und ich gehe auch voll mit, aber es passt hier gerade an dem Ort, an dem Ort und der Stelle nicht rein. Und bei dem Beispiel war es zum Beispiel in Zusammenhang mit einem Kunden, und es war leider zu spät. Der Kunde hatte es schon gesehen. Ja, aber da muss man miteinander sprechen. Und dann spreche ich wir dann im Team zunächst einmal mit dem Creator, der Creatorin, und sprechen aber auf der anderen Seite direkt mit dem Kunden. Und das gehört auch zur Professionalität dazu, zu sagen, hey, weil da wussten wir halt schon, dass sie es selber auch gesehen haben und haben gesagt, hey, als wir es gesehen haben, haben wir sofort mit der Creatorin, dem Creator gesprochen. Das war überhaupt nichts Böswilliges. Der Inhalt war richtig, es war nur zur falschen Zeit platziert. Und das ist super gut aufgenommen worden. Und ich glaube, das ist genau das, was es braucht. Miteinander reden, auf Augenhöhe, dann verzeiht man einem auch mal so einen Fehltritt. Oder wenn man es auch Fehler nennt, ist auch immer so ein starkes Wort. Man muss halt auch darauf achten, wenn es junge Menschen sind, genau wie du gesagt hast, man muss es ihnen zugestehen, man muss ihnen die Möglichkeit geben, zu lernen. Anders geht es nicht, weil wir werden nie fehlerlos sein. Ich mache auch Fehler. So, jeder macht Fehler. Und jeder, oder wenn ich von mir spreche, ich versuche, so fehlerlos wie möglich zu arbeiten. Aber es kommt vor.
Ja. Ne? Ja, nee, da ist keiner vorgefreit. Die Frage ist immer, wie man miteinander umgeht und wie man daraus vielleicht auch lernt, mit sich selber umzugehen. Ne? Wenn alles hochdramatisch wird, dann ist man vielleicht zu sich selber auch strenger, als man sein müsste, wenn dann mal Fehler passieren irgendwie. Und wenn man dann so jung ist mit 19, 20, was soll das fürs weitere Leben bedeuten?
Genau.
Du kannst ja den Leuten nicht beibringen, du darfst nie was falsch machen.
Eben.
Dann bist du zu Tode betrübt, wenn du durchs Leben gehen musst, weil
das Wichtigste
wird zwangsläufig passieren. Ne?
Du musst lernen, ehrlich zu dir selbst zu sein, Dinge zu trennen zwischen Arbeit und etwas persönlich nehmen. Etwas, was elementar wichtig ist, auch mit unseren Creatoren. Wenn ich sage, oder wir mit ihnen sprechen und etwas kritisieren, es gibt immer unterschiedliche Typen. Es gibt auch immer noch, also Typen von der Art und Weise her, wo man merkt, okay, sie nehmen es gerade persönlich auf. Ne? Es ist nie persönlich, sondern es geht einfach nur um die Arbeit. Und man macht es ja auch nur, um sie zu schützen, weil man, ich habe das in all den Jahren schon die verschiedensten Sachen einfach erlebt. Und ich weiß dann einfach, was wiederkehrend passieren würde, könnte, aber nicht passieren darf. Und zum Großteil wird mir da auch immer Verständnis entgegengebracht. Gab oder gibt natürlich auch Situationen, wo sie es einfach komplett anders sehen, wo ich dann aber einfach sagen muss, nein, vertrau mir, es ist nicht gut und wir lassen's. Gehört dazu.
Ja, aber es ist ja ein ganz spannender Aspekt von deiner oder eure Arbeit als Agentur so ein bisschen dieses Vorausschauende und also ein bisschen die schützende Hand mit wohlgemeinten Ratschlägen darüber hin, bevor dann die Breitseite von jemand anderem kommt, der es vielleicht nicht so lieb meint mit den Leuten.
Ne? Ja, das ist es halt auch. Ne? Das ist ja auch das Schöne, fast alle in dieser Branche sind ja sehr offen, connecten sich gerne und erzählen auch frei. Manche erzählen aber zu frei. Dann haben wir die Leute, die einfach nur erzählen. Und mit erzählen meine ich, dass halt einfach viel Unwahrheiten, viele aufgebauschte Sachen, ich nenne das immer so dieses Gerede am Lagerfeuer, dann ist jeder noch erfolgreicher und jeder hat noch mal mehr verdient. Und das sind so Sachen, die sind im Grunde so unnötig, aber die gehören leider auch dazu. Das ist auch etwas, woran gearbeitet werden muss. Das fällt für mich auch unter Professionalität.
Mm. Meinst du, dass nicht zum Beispiel über Geld reden oder das Ehrliche über Geld reden in dem Fall?
Ja, also ich, wenn du mich fragst, ganz ehrlich, ich habe kein Problem, über Geld zu reden. Man sollte es aber niemanden auf die Nase binden. Ich glaube, in Deutschland sind wir aber auch so einfach nicht dafür gemacht, über Geld zu reden. So.
Du hattest bei LinkedIn da auch mal, der ist mir sehr im Kopf geblieben, einen Post abgesetzt, wo es darum ging, dass so viele Creator gar nicht wissen, was sie bekommen. Und das hast du angemerkt, dass das nicht sein kann, dass die klar haben müssen, wie ihre Finanzen aufgestellt sind und dann nicht so blauäugig einfach das alles abgeben und gar nicht wissen, was abgeht, ne?
Also ich will sagen, nur einmal, um das hier in die nicht Richtigkeit, aber um das einmal einzusortieren. Mhm. Das war in dem Fall, ich will gar nicht sagen, dass es super viel, weil ich weiß ja nicht, wie es bei anderen oder nicht bei allen anderen Managements läuft. Ich weiß es bei vielen, aber nicht bei allen. In dem Fall war es ja ein sehr konkreter Post, weil ich mich auf einen Artikel bezogen habe, wo eine Creatorin gesagt hat, dass sie manchmal gar nicht weiß, was sie verdient. Mhm. Und den habe ich da als Aufhänger genommen. Es war auch gar nicht auf sie bezogen. Das wäre dann später so ein bisschen, also nicht großartig, weil ich habe ja sehr viel Zuspruch dafür bekommen, aber es gab immer mal so diese Zwischenfrage, dass ich da schlecht über die Creatorin oder das Management spreche. Nein, überhaupt nicht. Das war einfach nur das Beispiel darauf bezogen. Das ist halt für mich unvorstellbar. Und ich erlebe es immer wieder. Also auch in diesem Jahr wieder. Und wir haben 2022. Es kann nicht sein, dass Creator, Creatorinnen zu uns kommen und ihren alten Vertrag nicht richtig kennen. Das müssen sie lernen. Sie müssen ihre Verträge lesen. Sie müssen ihre Verträge verstehen. Aber es darf nicht sein, dass sie mir nicht sagen können, was sie durchschnittlich im Monat verdienen. Das kann einfach nicht sein. Und das ärgert mich einfach. Und da drehen wir uns im Kreis. Da sind wir wieder bei der Professionalität. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ich verstehe bei der Arbeit einfach keinen Spaß. Das ist mir wichtig. Ich liebe diese Arbeit. Und es ist ein sehr verantwortungsvoller Job und es wird einfach zu viel geredet. Und es war eben eine sehr große Künstlerin. Und ich finde es einfach gefährlich, wenn sie in ihrer Größenordnung dann auch noch sagt, ich weiß nicht, was ich verdiene. Das sind nämlich genau die Leute, die mir am Ende des Tages wieder erzählen, wie krass sie ja sind und wie viel sie verdienen. Und ja, diesen Monat dann das und das haben. Und ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, weil es stand nicht in diesem Artikel. Ich nehme das nur als Beispiel. Das ist dann eine Person, die dann sagt, also ich habe ja letzten Monat, weiß ich nicht, 200 oder 300.000 Euro verdient, als Beispiel jetzt. Mhm. Ne? Oder eine exorbitant hohe Summe. Dann fehlt aber der komplette Zusammenhang, dass du vielleicht ja in den letzten 4 Wochen, also sprich einen Monat, vielleicht aber auch 2 oder 3 Monate, gar kein Geld von deinem Management bekommen hast. Manche haben ja unterschiedliche Modelle. Ich habe jetzt schon alles gesehen, von welchen, also wir machen es immer monatlich, kann ich auch ganz klar und offen sagen, sollte auch richtig sein. Und jede Kampagne wird im Einzelnen, es wird nicht gebündelt oder sonst was. Jede Kampagne ist das eigene Ding. Dafür gibt es eine Rechnung beziehungsweise Gutschrift und das Geld geht raus an den Creator, die Creatorin. Mhm. Fertig. So.
Aber es gibt wirklich wie so, das ist ja super interessant, wie so Gehaltsmodelle dann,
genau,
dass man nach...
Ist ja auch okay, also wenn das funktioniert und wenn das transparent gemacht ist und da eine Absprache getroffen, also wer bin ich, dass ich anderen vorschreibe, wie sie das auszuzahlen haben. Also ne, deswegen, um Gottes Willen, mir ist einfach nur wichtig, dass sowas dann, also wenn man schon darüber spricht, dass man dann aber auch klar darüber kommuniziert, weil dann hast du wieder andere Leute daneben sitzen, die verrückt gemacht werden mit irgendwelchen Summen. Ja, und deswegen, also, ich weiß nicht, also Creator sollten meiner Meinung nach sich mehr auf den Job konzentrieren, als über Geld zu sprechen. Wenn sie es tun, dann sollen sie es nur richtig tun, das ist eben auch wichtig. Und der dringendste Rat ist, jeder sollte vielleicht einfach mal vorher in den Kooperationsvertrag schauen, was da unter Vergütung und Geheimhaltung steht. Und dann ist das Thema, ob man darüber spricht oder nicht, meistens von selbst geklärt. Ja. Dann reden wir nämlich nicht über Geld.
Das ist ein guter Appell an dieser Stelle, Verträge lesen. Ich glaube, für manche vielleicht die unschönste Aufgabe.
Ja, was ich auch verstehe, aber, wer liest gerne Verträge?
Ist, ja, aber im Zweifel, also ist das das eines der wichtigsten Elemente in diesem Job.
Ja.
Wenn du da was unterschreibst einfach, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja. Ne? Das ist schon, ja, sehr relevant. So, ich bin fast durch mit meinen Fragen. Es war super interessant, wie viele Themen wir auch angerissen haben. Vielleicht zum Abschluss einmal. Mhm. Vielleicht gibst du uns noch so einen kleinen Ausblick. Ich hatte es ja am Anfang kurz angesprochen. Ihr bespielt auch den Bereich Sportsmanagement mittlerweile. Ja. Ihr habt viele sehr junge Creator, die sehr stark auch in diesem 16:9 Format unterwegs sind, bei TikTok stark. Ja. Was ist so euer Plan? Wohin wollt ihr euch entwickeln fürs nächste Jahr? Und was soll da so kommen?
Ich glaube, es wäre gefährlich, wenn ich nur den Plan fürs nächste Jahr habe.
Das stimmt, man hat immer einen Einjahresplan, einen Fünfjahresplan und dann geht's.
Ja, aber da muss man ja auch wieder, Fünfjahresplan ist doch völlig utopisch, ne? Wenn ich jetzt mal zurückschaue, Fünfjahresplan, also wenn ich vor 5 Jahren vorhergesehen hätte, wo ich jetzt heute bin, dann bin ich aber krass unterwegs, ne? Also die Branche ist noch so jung und es wird noch so unfassbar viel passieren. Ja. Ich glaube, in 5 Jahren treffen wir uns hier nochmal und dann, wir schreiben gleich mal was auf und dann schauen wir nochmal.
Ja. Und wir haben ja auch sehr unruhige Zeiten, muss man sagen.
Ja,
da
eben,
kommen ja auch
so
ganz viele
Einflüsse.
Faktoren von außen.
Ja.
Wie viele Kampagnen sind als Corona gestartet, erstmal abgesagt worden, dann wusste keiner wann, wie läuft das wieder an.
Absolut.
Also das
wir
gehört
jetzt
ja
durch
auch
den Krieg
dazu.
Auch,
ne?
Ja, ja. Das darf man wirklich nicht vergessen. Aber hoffen wir mal auf Besserungen auf allen Ebenen. Um deine Frage zu beantworten, also das elementare Ziel, wir haben ja grundsätzlich das Ziel und das ist auch mein Anspruch, grundsätzlich Fokus auf jeden Creator, jede Creatorin im Einzelnen, das Bestmögliche rausholen, das Bestmögliche bieten können. Ich jetzt sage, rausholen klingt das ein bisschen hart, das heißt nicht, dass wir versuchen in jeder Kooperation alles rauszuholen oder auch alles unter vom Creator, der Creatorin rauszuholen, weil das ist auch wichtig, das gehört auch zur Verantwortung, dass man hingeht, Ruhezeiten. Und dadurch, dass sie schon durch den normalen, alltäglichen Content viel zu leisten haben, bin ich auch immer dabei, wenn es zu viel ist, dann lass die Kooperation. Und wenn du den Monat mal und vielleicht sind es auch mal mehrere Monate, aber am Ende zählt doch die Langfristigkeit und nicht dieses Durchjagen, dieses Permanente. Du hattest Milane hier, ihr habt sicherlich drüber gesprochen, sie nimmt ja auch einen Tag in der Woche Social Media Offline Day. Sehe ich auch mittlerweile immer öfter. Noch nicht häufig, aber gibt es vereinzelt immer mehr und das finde ich auch gut. Und wenn das jemand für sich machen möchte, soll er das tun. Etwas, was ich noch lernen muss. Definitiv. deswegen, also das A und O, das Wichtigste ist erstmal, dass wir die Karrieren weiter aufrechterhalten, die Positionierung stärken, noch eine bessere Marktposition einnehmen. Wir sind unheimlich etabliert und ja, genau, du hast es gesagt, jetzt noch mit All Impact Sports. Langes Ziel, auch hier mal gerne ein Beispiel, weil eben nicht immer alles direkt durch die Decke geht. Also Sports, die Idee hatte ich ja schon in 2020 und wollte das machen und angehen. LinkedIn war hier eine super Hilfe für mich, weil ich mich super gut mit Leuten vernetzen und in den Austausch starten konnte. Ja, aber dann ab März startete Corona so richtig durch. Und statt Reisen war erstmal Homeoffice angesagt. Und so gut, also 2 Jahre ist so gut wie nichts passiert, weil ich konnte kaum zu einem Vereinsgelände, geschweige denn von einem Training angucken. Ich war jetzt noch vor ein paar Wochen bei RB Leipzig und hatte da zwei Herren aus dem Vorstand getroffen, habe mir das Training angeguckt. Ich musste aber beim Training draußen mit einer FFP2-Maske sitzen, ne, weil man natürlich auch mal den Spielern nahe kommt. Also so viel dazu, dass die Zeiten halt eben noch nicht so einfach sind. Ich glaube, wichtig ist, dass wir einfach weiter an unserer Idee, an unserem Konzept, unserer Philosophie festhalten, dass wir unsere Reise fortsetzen und einfach Gas geben. Und jetzt mit Sports ist es so, dass wir halt eben die ersten Fußballspieler im Portfolio haben, wo wir uns jetzt aber auch zunächst wirklich nur rein um Social Media kümmern. Das steht komplett, das ist einfach unser Kerngebiet. Da sind wir zu Hause, da kennen wir uns aus. Fußball ist natürlich für mich interessant und natürlich habe ich auch im Kopf, später mal im Fußball mehr zu machen. Also ich könnte mir das schon vorstellen, definitiv Full Service zu bieten, dass man vom Player Management bis hin zum Social Media Management alles erfüllt. Aber dafür habe ich auch noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen und muss das ein oder andere Zertifikat mir noch erarbeiten. Beantwortet das deine Frage?
Das beantwortet die Frage. Ich habe eben schon gedacht, bei deiner Vita könnte man auch denken, du bist kurz vor der Rente, aber das ist noch ordentlich Zeit.
Und ich habe noch dahin, so vieles nicht erzählt.
Noch viele Jahre, die du noch daran arbeiten kannst. Ja.
Definitiv.
Dann drücken wir dafür schon mal die Daumen und hoffen, dass da ganz viele berufliche Ziele in die Realität verwandelt werden können und bedanken uns ganz herzlich für deine Einblicke in deine Arbeit und auch für viel Meinung. Das ist, finde ich, wertvoll und wichtig, dass man bei manchen Dingen auch einfach eine Haltung irgendwie hat und Kante zeigt. Und schön, dass du da warst.
vielen Dank erstmal für die Einladung, für das tolle Gespräch und die Möglichkeit. Das freut mich sehr. Und um das abzuschließen, Meinung, das finde ich auch tatsächlich wichtig. Aber mir ist auch wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich bin niemand, ich bin kein Besserwisser und respektiere und akzeptiere auch Gegenmeinungen und bin auch gerne dazu bereit, meine eigene Meinung zu überdenken. Ich einfach einen Dialog auf Augenhöhe, damit wir alle weiter vorwärts kommen. Das ist mein Ansatz.
Das sollten wir so stehen lassen. Tschüss.
Ciao.
Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren LinkedIn, Twitter und Facebook-Account.